Guten Morgen zusammen. Ich freue mich, dass wir heute wieder diese Zeit haben, uns damit auseinanderzusetzen und darüber nachzudenken, was Gott uns in seinem Wort gesagt hat, was er uns mitgegeben hat. Und ich möchte uns in ein Thema mit hineinnehmen. Ich weiß, dass ich das schon mal öfters getan habe, aber es ist ein Thema, was wahrscheinlich auch euch tagtäglich begleitet. Und das ist die große Frage der Vergebung. Es ist ein Thema, was auch unter Christen immer wieder notwendig ist. Und ich möchte ganz vorne mal anfangen in der Bibel. Gott hat uns als Menschen einen freien Willen gegeben. Und als Adam und Eva im Paradies waren, da war alles gut. Weil Gott hatte es hervorragend gemacht. Eine Regel sollten sie beachten. Und der Mensch hat einen freien Willen, und da, wo die Frucht im Garten Eden begehrenswert aussah, hat der Mensch sich dafür entschieden, von dieser Frucht zu essen, also gegen Gottes Gebot zu verstoßen, und damit kam die Sünde in diese Welt, und damit zog sie sich durch zu allen Menschen bis heute. Und wir alle haben damit zu kämpfen. Und wenn wir uns mal überlegen, der erste Mord letztlich ist rein durch Neid und Eifersucht entstanden. Und ich glaube, das ist eines der größten Probleme, die wir Menschen so haben. Neid und Eifersucht. Der hat aber etwas, was besser ist als meins. Der kann sich schon wieder ein neues Auto kaufen. Dem sein Garten ist aber viel schöner, dem seine Früchte sind viel besser. All diese Sachen, und ich glaube, von gerade diesem Gedanken von Neid und Eifersucht kann sich kein Mensch wirklich freisprechen. Aber es ist nach Gottes Gedanken gesehen Sünde. Und dem müssen wir uns stellen. Aber wir merken, dass alleine durch Neid und Eifersucht und noch vieles andere immer auch wieder gegenseitige Verletzungen da sind. Dass wir auch in dem Miteinander immer wieder die Probleme haben, wie gehen wir miteinander um, dass wir wirklich in Liebe miteinander sind. Wenn wir die letzten Mittwochabende nehmen, wo die Liebe Gottes so groß vor unseren Blicken stand, die auch wir haben sollen. Und wenn ich dann in mein Leben hineingucke und feststellen muss, das ist aber ein ganz großes Thema, ein ganz großes Problem, immer wieder. Wirklich den Nächsten zu lieben wie mich selbst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Der Herr Jesus sagt an einer Stelle, als er gefragt wird, was mit dem Gesetz ist, sagt er, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben und ehren von deinem ganzen Herzen, mit deinem ganzen Sein, mit deinem Verstand, mit allem, was du hast. Dieses ist das erste Gebot, und das diesem Gebot gleich ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Gehen wir mal in Gedanken so die Menschen durch, mit denen wir Kontakt haben. Lieben wir sie wie uns selbst? Und gehen wir mal vielleicht nur den gestrigen Tag durch. Wo haben wir denn vielleicht oder wo haben wir tatsächlich irgendjemandem wehgetan? Wo haben wir uns versündigt, indem wir an irgendeiner Stelle einem anderen etwas vielleicht an den Kopf geknallt haben? Wo haben wir überhaupt gesündigt, dass wir einfach die Regeln Gottes nicht beachtet haben, die er uns in seiner Bibel gegeben hat? Und wenn wir so über diese Themen der Sünde nachdenken, dann stellen wir fest, dass wir als Menschen vom Grundsatz her ungeeignet sind, einem heiligen Gott zu begegnen, überhaupt mit ihm zu reden. Gott ist heilig, Gott ist gerecht. Aber Gott ist auch gnädig. Und deshalb, da haben wir uns in der ersten Stunde eben so intensiv drüber nachgedacht, deshalb hat er seinen Sohn Jesus Christus auf diese Erde gesandt. Er als der Sohn Gottes und nicht als irgendein Mensch, sondern er ist der Sohn Gottes. Er ist als Gott hier auf diese Mensch gekommen, auf diese Erde gekommen und wurde Mensch. Und er ist ans Kreuz gegangen, um die Sünde der Welt zu tragen. Und er ist ans Kreuz gegangen, weil er dich ganz persönlich so lieb hat, dass er möchte, dass du mit dem heiligen Gott wieder in Verbindung treten kannst. Stellen wir uns das einmal vor, was das bedeutet. Wir dürfen durch Jesus Christus, wenn wir ihn annehmen, wenn wir ihn um Vergebung unserer Sünden bitten, dürfen wir zu einem heiligen und gerechten Gott, aber lieber Vater sagen. Und der Herr Jesus ist nicht auf diese Erde gekommen, damit er die Welt richte, sondern damit die Welt durch ihn errettet werde. Und dann wissen wir, dass Gott uns vergeben hat, wenn wir zu ihm kommen. Wir finden, und das ist so der erste Vers, den ich mit euch zusammen kurz lesen möchte, wir finden in Matthäus 6. Da ist es die Begebenheit, wo es um das rechte Beten geht. Und da erklärt der Herr Jesus seinen Jüngern, wie sie beten sollen. In Vers 9 steht, betet ihr nun so. Unser Vater, der du bist in den Himmeln, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser täglich Brot gib uns heute. Und jetzt kommt der entscheidende Vers. Und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir unseren Schuldnern vergeben haben. Und wenn wir diesen Vers lesen, dann müssen wir einmal darüber nachdenken, wie hat Gott uns denn unsere Sünden, unsere Schulden vergeben? Wir lesen in den Psalmen, soweit der Osten ist vom Westen, hat er unsere Übertretungen hinweggetan. Lauf mal nach Osten und versuch den Westen zu erreichen. Es geht nicht. Es ist unendlich weit. An anderer Stelle lesen wir, in den tiefsten Tiefen des Meeres hat er unsere Sünden versenkt. Auch da kommt keiner hin. Und das ist etwas, das ist eine Gnade, die wir nicht verstehen können. Aber sie ist da, weil Gott uns so geliebt hat. Und jetzt steht in diesem Vater unser, vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Ja, wie vergeben wir denn anderen, wenn sie uns um Vergebung bitten? Da müssen wir ein ganzes Stück einfach mal drüber nachdenken. Ist es nicht so, dass ganz viel an der Stelle nur eine scheinbare Vergebung da ist? Nehmen wir ganz einfache Beispiele. Wie oft passiert es gerade unter Ehepaaren, dass man immer wieder so in das gleiche Muster reinfällt? Eigentlich, ich sage es jetzt einfach mal so, es ist bei uns nicht so geregelt, aber einfach so mal als Beispiel, eigentlich sollte ich ja immer den Müll rausbringen. Habe ich schon wieder vergessen. Also, wenn ich das übernommen habe, muss ich Lydia letztlich um Vergebung bitten. Lydia ist meine Frau, für die Sie es nicht wissen. Und dann passiert das wieder. Und jetzt kommt etwas ganz Interessantes, nämlich, wie oft passiert es dann, dass der andere sagt, das kann mir genauso rum passieren, schon wieder hast du. Sachlich gesehen hat er recht. Hat sie recht. Aber wenn wir mal überlegen, wenn Gott uns immer wieder alles vorhalten würde, was wir schon mal gemacht haben an Sünde, an Vergehungen, an Übertretungen, dann sähe es aber schlecht um uns aus. Gott will dieser Übertretungen nie mehr gedenken. Und das ist etwas, das sollen wir auch. Auch wenn unsere Festplatte eigentlich dagegen ist, weil wir speichern unendlich viel ab, vor allen Dingen das Negative. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, wenn man mit Gottes Hilfe wirklich daran geht, wenn man mit Gottes Hilfe wirklich darüber nachdenkt und ihn bittet, dass er solche Sachen löscht, dann geraten die auch wirklich in Vergessenheit. Dann braucht man nicht schon wieder zu sagen, sondern dann ist es immer eine neue Sache. In Matthäus 18 fragt der Petrus den Herrn Jesus: Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis 7-mal? Jesus spricht zu ihm: Ich sage dir, nicht bis 7-mal, sondern bis 70-mal 7. Immer für die gleiche Sache? Immer wieder Vergebung? Ja, unser Herr Jesus ist so gnädig, dass er das bei uns tut. Wenn wir ihm die Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und das ist das, wie wir auch gegenüber dem anderen handeln sollen. Wir sollen wirklich vergeben. Wir sollen es wirklich wegtun und nicht immer wieder hervorkramen. Wir haben aber ja dann unseren alten Menschen, der gerade, wenn wir so etwas vielleicht mal ansprechen müssen und ansprechen, so dieses Problem hat, dem muss ich jetzt aber mal Bescheid sagen. Kennen wir das? Ich kenne das von mir und muss mich immer wieder direkt zurückholen und direkt überlegen, was eigentlich wirklich dran ist. Und da ist es eine ganz entscheidende Sache, mit welcher Gesinnung sprechen wir eigentlich untereinander auch Verfehlungen an? Was ist das Motiv, dass wir andere darauf hinweisen, dass sie an der einen oder anderen Stelle vielleicht einmal einen Fehler gemacht haben? Lasst uns dazu mal in den Galaterbrief hineingucken. In Galater 6 stehen Verse, die einem wirklich zu denken geben. Galater 6 ab Vers 1. Brüder oder auch Geschwister, wenn auch ein Mensch von einem Fehltritt übereilt wird, so bringt ihr die Geistlichen einen solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und dabei gib auf dich selbst Acht, dass nicht auch du versucht wirst. Einer trage des anderen Lasten, und so werdet ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Denn wenn jemand etwas meint zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Mir kommt es hier insbesondere auf diesen Vers an, auf diesen ersten Vers, dass wir im Geist der Sanftmut jemanden zurechtweisen sollen. Das heißt, nicht mit dem Knüppel draufschlagen, sondern wirklich ja in der rechten Gesinnung, in der geistlichen Gesinnung zu dem anderen hinzugehen und auch selbst auf sich Acht zu haben, dass man nicht in gleicher oder ähnlicher Weise versucht wird. Wir kennen dieses Thema auch, das finden wir in Matthäus 7, kennen wir dieses Thema auch unter dem sogenannten Balkensplitterprinzip. Da wird wahrscheinlich viele schon mal was von gehört haben. Und auch die Verse wollen wir in dem Zusammenhang jetzt einmal lesen. Richtet nicht, das ist Matthäus 7, Abvers 1, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet ihr gerichtet werden, und mit welchem Maß ihr messt, wird euch zugemessen werden. Was aber siehst du den Splitter, der in deines Bruders Auge ist, den Balken aber in deinem Auge nimmst du nicht wahr? Oder wie wirst du zu deinem Bruder sagen, erlaube, ich will den Splitter aus deinem Auge ziehen, und siehe, der Balken ist in deinem Auge? Heuchler, zieh zuerst den Balken aus deinem Auge, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Bei dem, was so allgemein von diesem Prinzip gesagt wird, da hört man immer bei Vers 4 auf. Nämlich, zieh den Balken aus deinem Auge. Und das ist auch wichtig. Wir müssen uns Gedanken machen, gerade da, wo Verfehlungen sind, gerade da, wo wir miteinander vielleicht auch mal Unangenehmes ansprechen müssen oder auch ansprechen sollen, weil Gott es uns aufs Herz legt, da müssen wir schon mit Gott darüber sprechen, ob wir nicht vielleicht gerade zum gleichen Thema oder einem ähnlichen Thema einen dicken Balken im Auge haben und eigentlich bei dem, was wir bei dem anderen sehen, nur im Spiegel unsere eigene Unzulänglichkeit sehen. Ist mir oft genug passiert, wenn ich über diese Verse nachgedacht habe, wenn ich irgendwo mal darüber nachgedacht habe, mit jemandem über etwas sprechen zu müssen, dass ich gedacht habe, hast du nicht vielleicht das gleiche Thema bei dir in deinem Leben? Es wäre komisch, ich nenne einfach mal ein fiktives Beispiel an dieser Stelle, wenn jemand, der gerade einen Monat seinen Führerschein abgeben muss, weil er zu viele Punkte hat, sich über den erbost, der gerade sich einen Punkt eingefangen hat, weil er ein teures Selfie gekriegt hat. Wäre ein bisschen komisch, ne? Nimm erstmal den Balken aus deinem Auge. Denk erst einmal darüber nach, wie dein Verhalten ist zu dem, was du vielleicht ansprechen musst. Und dann finde ich in diesen Versen das ganz Interessante. Wenn ich mit Gottes Hilfe den Balken aus meinem Leben entfernt habe, dann steht in Vers 5, und dann wirst du klar sehen, um den Splitter aus deines Bruders Auge zu ziehen. Wir machen mit dem Balken-Splitter-Prinzip ganz gern tot. Du darfst mir gar nichts sagen, du hast ja selbst genug Balken in deinem Auge. Aber der Herr Jesus in der Bergpredigt sagt, wenn dein Leben sauber ist und wenn du an der Stelle einen klaren Gedanken hast, dann darfst du hingehen. Dann darfst du das sagen. Dann sind wir aber auch wieder bei dem, was wir im Galaterbrief gelesen haben, geistig gesinnt, im Sinne der Sanftmut, mit der Liebe Gottes, die er in unsere Herzen ausgestrahlt hat. Das ist schon etwas, was herausfordernd ist in unserem Leben, auch in unserem Leben miteinander, innerhalb der Gemeinde, in unserem Leben mit unseren Nachbarn, mit unseren Arbeitskollegen, mit unseren Auftraggebern, ja in unserem ganzen Leben, dieses wirklich zu beachten. Denn hier geht es nicht nur darum, dass das unter Christen untereinander so tun sollen, sondern es ist ein Grundsatz, den du in deinem Leben, den ich in meinem Leben gerne verwirklichen möchte. Wir haben dann noch, gerade was so diesen Fehltritt betrifft, haben wir noch eine Anweisung des Herrn Jesus in Matthäus 18. Ab Vers 15, wie wir damit umgehen sollen. Und zwar ganz klar nach dem, was wir bis jetzt hier so ein Stück erarbeitet haben, wie wir damit umgehen sollen, wenn der Balken aus meinem Auge raus ist und Gott es mir wichtig macht, dass ich mit jemandem über einen Fehltritt, über eine Sünde reden soll, damit sie weggetan wird, finden wir in Matthäus 18 ab Vers 15 Verse, die viele von uns schon oft gehört haben, aber trotzdem lohnt es sich noch einmal wieder da reinzugucken. Wenn aber dein Bruder sündigt, so geh hin, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Wenn er auf dich hört, so hast du deinen Bruder gewonnen. Und auch hier merken wir, wenn wir diesen Vers so lesen, wenn wir dieses Gewinnen des anderen Bruders sehen, merken wir, worum es geht. Es geht nicht darum, jemanden fertig zu machen, sondern es geht darum, jemanden den Arm auf die Schulter zu legen und zu sagen, komm, schaff es weg, tu die Sünde weg und lass uns gemeinsam weitergehen. Und das Interessante in dem Zusammenhang ist, steht hier auch, überführe ihn zwischen dir und ihm allein. Das heißt, ich brauche das nicht erst groß rumposaunen. Ich soll das gar nicht rumposaunen. Ich soll da eigentlich zunächst einmal mit niemandem drüber reden, sondern zu demjenigen hingehen und mit demjenigen über die Sache sprechen, die da falsch gelaufen ist. Dann kriegt kein Mensch was davon mit. Und wenn der Bruder, wenn die Schwester auf mich hört, auf dich hört, wenn du derjenige bist, der geht, dann hast du ihn gewonnen. Und dann braucht das kein Mensch von all den anderen mitzubekommen. Dann können wir Gott danken, dass etwas beiseite geschafft ist, was einfach weg muss. Und an der Stelle haben wir Christen so ein kleines bisschen die Eigenart, wenn es uns so etwas bewegt, dann gehen wir zu dem einen oder anderen hin, zu dem wir Vertrauen haben oder auch nicht so viel Vertrauen haben, wo sich das vielleicht im Gespräch gerade ergibt und sagen, weißt du was, mit dem Bruder X, da habe ich ein Riesenproblem. Ich muss unbedingt zu dem mal hingehen. Kannst du nicht auch dafür beten, dass das alles gut geht? So kommt eine Sache in die Gemeinde hinein, zu anderen Christen hinein, was hier in keinster Weise steht. Lasst uns an der Stelle einfach das tun, was hier der Herr Jesus selbst gesagt hat. Nämlich überführe ihn zwischen dir und ihm allein. So, aber der Herr Jesus hat auch unsere Hartherzigkeit gesehen. Er weiß, wie wir Menschen sind. Er weiß, wie wir ja auch an manchen Stellen uneinsichtig sind. Und wenn es eben etwas ist, was wirklich geklärt werden muss, was wirklich zum Thron der Gnade gebracht werden muss, damit es wegkommt, damit es vergeben wird, dann steht in Vers 16, wenn er aber nicht hört, so nimm noch einen oder zwei mit dir, damit aus zweier oder dreier Zeugen Mund jede Sache bestätigt werde. Dann soll ich zwei Zeugen mitnehmen. Dann soll ich das Gespräch, den Gesprächskreis erweitern. Weil es kann ja auch sein, dass ich vielleicht irgendwo doch noch falsch liege. Und wenn auch zwei dabei sind und alle an der Stelle dann zu dem gleichen Ergebnis kommen, dann ist das nicht eine gute Sache, wenn wir ihn nicht gewinnen können, den Bruder oder die Schwester, sondern dann ist es aber vor Gott bestätigt. Und auch hier geht es wieder darum, den anderen zu gewinnen. Denn wir wollen doch nicht die Leute, die Menschen, die Fehler gemacht haben, die gesündigt haben, die sollen doch zurechtkommen. Wir möchten doch, dass sie in der Gemeinschaft bleiben. Wir möchten doch, dass sie wirklich ganz wieder mit dem Herrn Jesus gehen. Und deshalb wünsche ich mir, dass spätestens an dieser Stelle wirklich jeder der falsch liegt, seine Sünde bekennt und die Sache erledigt ist. Zu diesem Thema hat übrigens mal einer gesagt, in einem Vortrag, den ich zu diesem Abschnitt gehört habe, es wäre auch gut, wenn die zwei, die du mitnimmst, vielleicht sogar Freunde von demjenigen sind, der gesündigt hat. Weil auf die wird er viel eher hören, als wenn es welche sind, die er vielleicht gar nicht kennt. Also, lasst uns auch an der Stelle, wenn wir wirklich mal in eine solche Situation kommen, und ich wünsche keinem, dass er in diese Situation kommt, lasst uns wirklich mit Gott im Gebet überlegen, mit wem gehe ich dahin? Wer ist auch vertrauensvoll? Wer ist auch verschwiegen? Weil wenn er dort gewonnen wird, dann haben wir vier Leute, die das wissen. Derjenige, der betroffen ist, derjenige, der zuerst hingegangen ist und die zwei, die dazugehören. Da haben wir vier Leute, die das wissen, aber immer noch nicht die ganze Gemeinde. Und wenn es weg ist, dann ist es weg, weil der Herr Jesus es so vergibt, dass wir da nie wieder dran denken brauchen. Merken wir, wie auf der einen Seite es immer wieder faszinierend ist, dass wir darauf kommen können, dass Jesus Christus uns vergeben hat, dass alles weg ist, dass er da nicht wieder dran denken will und dass wir das auch so tun sollen. Merken wir, was das aber auch für eine Herausforderung ist für mich und für dich? Ich bin davon überzeugt, dass wir diese ganzen Themen, was das Miteinander betrifft, was das Vergeben, sich gegenseitig zu vergeben betrifft, dass wir da auf der einen Seite ein Leben lang mit zu tun haben, aber auf der anderen Seite wirklich auf die Gnade Gottes angewiesen sind, dass er in unserem Kopf, unsere Gedanken und auch unser Gedächtnis selber wirklich von dem löscht, was da falsch ist. Wir finden dann in Matthäus 18 noch die sogenannte dritte Stufe, wenn er also auf die Zeugen, auf die zwei, die ich mitgenommen habe, auch nicht hören will, dann sage es der Gemeinde. Und wenn er auch auf die Gemeinde nicht hört, dann soll er dir sein wie der Heide, wie der Unbekehrte und wie der Zöllner. Da wünsche ich mir ganz einfach, dass wir zu dieser Situation nie kommen müssen. Aber der Herr Jesus hat es gesagt, weil es diese Situation auch geben wird. Immer mal wieder. Und auch da müssen wir gehorsam bleiben, weil Sünde ist Sünde. Und der Herr Jesus möchte nicht, dass Sünde in der Gemeinde ist. Jetzt ist es für mich schon ganz verblüffend in dem Zusammenhang, wenn wir nämlich Matthäus 18 weiterlesen. Da kommen wir nämlich in die Thematik rein, dass wir jemandem im Endeffekt nicht wirklich vergeben. Lasst uns dieses Abschnitt Matthäus 18 ab Vers 21 einmal lesen. Dann trat Petrus zu ihm und sprach, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder, der gegen mich sündigt, vergeben? Bis siebenmal? Jesus spricht zu ihm, ich sage dir nicht siebenmal, sondern bis siebzigmal sieben. Deswegen ist es mit dem Reich der Himmel wie mit einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Als er aber anfing abzurechnen, wurde einer zu ihm gebracht, der 10.000 Talente schuldete. Da er aber nicht zahlen konnte, befahl der Herr ihn und seine Frau und die Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Der Knecht nun fiel nieder, bat ihn kniefällig und sprach, Herr, habe Geduld mit mir und ich will dir alles bezahlen. Der Herr jenes Knechtes aber wurde innerlich bewegt, gab ihn los und erließ ihm das Darlehen. Jener Knecht aber ging hinaus und fand einen seiner Mitknechte, der ihm 100 Denare schuldig war. Und er ergriff und würgte ihn und sprach, bezahle, wenn du etwas schuldig bist. Sein Mitknecht nun fiel nieder und bat ihn und sprach, habe Geduld mit mir, und ich will dir bezahlen. Er aber wollte nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er die Schuld bezahlt habe. Als aber seine Mitknechte sahen, was geschehen war, wurden sie sehr betrübt und gingen und berichteten ihrem Herrn alles, was geschehen war. Da rief ihn sein Herr herbei und spricht zu ihm, böser Knecht, jene ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich batest. Solltest nicht auch du dich deines Mitknechtes erbarmt haben, wie auch ich mich deiner erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überlieferte ihn den Folterknechten, bis er alles bezahlt habe, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater euch tun, wenn ihr nicht jeder, ein jeder seinem Bruder von Herzen vergebt. Da ist jemand, nennen wir ihn Christoph, der eine unendlich große Schuld hat, die er nie bezahlen kann. Weil der heilige Gott, der heilig ist, letztlich, wenn er alles aufrechnen würde, zu einer Summe käme, die nicht zu bezahlen ist. Und dann geht dieser Christoph zu seinem Herrn, zu Gott, und bittet um Vergebung und bittet, dass er nicht in die ewige Verdammnis geworfen wird. Und Gott tut das, weil er es zugesagt hat. Und für den Namen Christoph kannst du jetzt deinen Namen einsetzen. Weil davon bin ich überzeugt, und die Bibel sagt es eindeutig, dass alle gesündigt haben und nicht die Heiligkeit Gottes erreichen werden. Und auch du brauchst dieses ganz Persönliche, dieses persönlich zu Gott hingehen, dieser persönliche Glaube an Jesus Christus, damit er dir die ganze Schuld vergibt. Und er hat es zugesagt. Und jetzt triffst du jemanden, der gegenüber deiner Person eine ganz geringe Schuld hat. Wenn man die Zahlen mal vergleicht, ich habe es jetzt noch nicht ausgerechnet, aber ich weiß, dass das eine unbezahlbar ist im Laufe eines Lebens und das andere, was der zweite Knecht dem ersten schuldet, eine geringe Schuld ist. Und der sagt, nee, musst du bezahlen. Die Schuld vergebe ich dir nicht. Die Schuld erlasse ich dir nicht. Meint ihr, dieses Verhalten würde dem entsprechen, was Gott von uns möchte? Gehen wir mal zurück in den Mittelteil dieses Vortrags und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wisst ihr, und dann steht hier, dass dieser erste Knecht, der dem anderen nicht vergeben wollte, der seinem Mitknecht nicht vergeben wollte, dass der ins Gefängnis geworfen wird und ja, dass er den Folterknechten sogar überliefert wurde. Und genau so geht es den Menschen, die anderen nicht vergeben können. Es zerfrisst sie innerlich. Und wenn du dir einmal überlegst, wie oft das vielleicht in deinem Leben, in meinem Leben ist es schon so passiert, da wo du irgendwo Brass auf jemanden hast, wo irgendetwas schiefgelaufen ist, was du noch nicht angesprochen hast, was noch nicht geklärt ist. Du wirst immer daran erinnert, wenn du diesen Menschen siehst. Und wenn der Mensch da hinten zur Tür reinkommt, dann siehst du nicht den Menschen, der da reinkommt, als Geschöpf Gottes, als vielleicht sogar geliebten Bruder, als einen, mit dem du die Ewigkeit im Himmel verbringen wirst, sondern du denkst immer nur an das, was er dir angetan hat. Ich habe da so immer einen Ausspruch in meinem Kopf: Wenn der zu mir kommt, dann muss der erstmal das und das und das bekennen. Warum? Merken wir, dass wir an der Stelle dem anderen oder dass derjenige, der das gesagt hat, dem anderen besser vergeben hätte? Dass er es angesprochen hätte? Und in dem Zusammenhang ist es auch möglich, dass wir Menschen vergeben können, damit wir nicht in dieses Gefängnis, nicht in dieses Gedankengefängnis hineinkommen, wenn wir diese Menschen irgendwo wiedersehen, dass wir den Menschen vergeben können, selbst wenn sie nicht um Vergebung bitten. Wenn sie vielleicht ihnen gar nicht bewusst ist, dass sie mir wehgetan haben, dass sie dir wehgetan haben. Warum kannst du ihnen nicht vergeben bei der Schuld, die Gott dir vergeben hat? Bei dem, was du garantiert an irgendeiner Stelle unbewusst anderen schon wehgetan hast? Vergib, weil dir so unendlich viel vergeben worden ist. Und das ist etwas, ja, wo wir als Christen immer wieder uns neu von Gott, von unserem Herrn Jesus, die Kraft schenken lassen müssen, dass wir einander vergeben. Dass wir auch vergeben, wenn der andere vielleicht es nicht einsieht. Dass wir aber auch durchaus, wenn wir mit Gott im Reinen sind, Dinge ansprechen sollen und dürfen aus der Bibel heraus, um etwas zu begradigen, um Sünde hinwegzutun. Und lasst uns immer, gerade wenn uns andere wehgetan haben oder wir vielleicht sogar wissen, dass wir anderen wehgetan haben, den Weg gehen, aufeinander zu, die Vergebung wirklich zu suchen. Denn nur in einer gottgemäßen Vergebung entsteht wirklicher Friede. Alles andere ist ein Waffenstillstand. Und davon gibt es genügend Beispiele, die man anführen könnte. Denken wir, jeder Einzelne für sich, wirklich über dieses Thema Vergebung noch weiter nach. Und es gibt sicherlich auch noch eine ganze Menge mehr Stellen in der Bibel, die darüber sprechen, dass wir einander vergeben sollen, wie der Christus uns vergeben hat, damit wir in Frieden miteinander leben. Und so lasst uns in die kommende Woche hineingehen, nicht niedergeschlagen, weil wir über Vergebung geredet haben, sondern mit der frohen Aussicht, mit der Gewissheit, dass Gott uns alles vergeben hat, damit wir mit einem heiligen Gott versöhnt sind. Und das ist ein Reichtum, den wir haben, vor dem wir nur, dadurch, dass wir anderen vergeben, etwas weitergeben sollen. Gott segne uns alle in die kommende Zeit hinein.
Den der Christoph ganz am Anfang kurz angerissen hat. Wir haben ja vielfach gehört über die Vergebung als Gläubige untereinander und ich würde gerne aber noch die Vergebung ansprechen, die vielleicht noch ein dringlicheres Problem ist, und das ist die Vergebung, was die Frage des ewigen Heils, die Frage unserer Sünden vor Gott angeht. Weil so schlimm Sünde unter Gläubigen ist, keine Frage, und es ist wirklich ein ernstes Problem, unbearbeitete Sünde, die untereinander schlummert und dämmert und um sich greift. Aber vor Gott treten zu müssen mit unvergebener Schuld ist noch ein ungleich größeres Problem. Und dieses Wort Vergebung, was unser ewiges Heil angeht, steht ganz eng in Verbindung mit einem sehr unbequemen Wort. Und dieses Wort nennt sich Buße. Ich möchte ein paar Stellen dazu noch kurz lesen. Die eine aus dem Lukas-Evangelium, ganz am Ende. Lukas 24, da wird von dem Herrn Jesus gesagt, was er weitergab, dass in seinem Namen Buße und Vergebung der Sünden gepredigt werden sollten allen Nationen. Man könnte auch lesen, Buße zur Vergebung der Sünden gepredigt werden sollte. In Apostelgeschichte 26, da sagt der Paulus vor Agrippa, in Vers 20, sondern verkündige zuerst den in Damaskus und auch Jerusalem und in der ganzen Landschaft von Judäa und den Nationen Buße zu tun und sich zu Gott zu bekehren und der Buße würdige Werke zu verbringen. In Apostelgeschichte 17, da sagt der Apostel ab Vers 30 in Athen vor dem Areopag, vor den Gelehrten Griechenlands, nachdem nun Gott die Zeiten der Unwissenheit übersehen hat, gebietet, er gebietet, ja, das ist nicht eine Option, er gebietet jetzt den Menschen, dass sie überall Buße tun sollen. Warum? Weil er einen Tag festgesetzt hat, an dem er den Erdkreis richten wird, in Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat. Und er hat allen den Beweis davon gegeben, indem er ihn aus den Toten auferweckt hat. Jetzt ist ja die Frage, was ist Buße? Das ist ein ziemlich sperriges Wort, in unserem Wortschatz auch eher eigentlich unbekannt heutzutage. Buße ist keine Bußübung, ja, wie das gerne glaubend gemacht wird. Das ist nicht, sich auszupeitschen, sich zu kasteien, sich etwas zu versagen oder sonst irgendwas. Buße ist eigentlich eine Sinnesänderung, und zwar über sich so zu denken, wie Gott über einen denkt. Wie denkt Gott über einen? Schlagen wir ganz kurz auf Römer 3. Ab Vers 10. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Da ist keiner, der verständig ist. Da ist keiner, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Buße tun heißt, hierzu ein aufrichtiges Ja zu finden. Wenn ich hierzu ein Ja finde, wenn ich sagen kann, so ist es, ich habe überhaupt Vergebung nötig, Buße tun heißt, ich brauche Vergebung. Wenn ich keine Buße getan habe, werde ich nie eine Vergebungsbedürftigkeit überhaupt haben. Was soll mir vergeben werden, wenn ich überhaupt gar kein Erkenntnis und Verständnis davon habe, was es bedeutet, Vergebung zu bekommen. Buße tun ist nötig für Vergebung. Übrigens, auch untereinander ist Buße tun nicht ganz von der Hand zu weisen. Ja, Buße tun, Gott gebietet. Es ist nicht keine Option. Gott, es ist ungehorsam Gott gegenüber, keine Buße zu tun. Wie tut man Buße? Es ist nicht so besonders schwierig. In dem Sinne, dass nichts Großes getan werden muss für unseren Stolz und für unser Ego, ist das ein ganz großes Problem mit dem Buße tun. Wir müssen uns einmal vor Gott beugen. Aber es ist notwendig. Wir werden niemals Vergebung unserer Sünden erlangen, wenn wir nicht einmal uns vor Gott wirklich gebeugt haben. Lukas 15, finde ich, das illustriert das in einer Schlichtheit und Einfachheit, Ernstheit und Schönheit, wo von dem so bekannten verlorenen Sohn die Rede ist. Lesen wir Lukas 15, der Zeit halber, ab Vers 17. Ja, der verlorene Sohn, der war weggegangen, war im tiefsten Elend. Und dann sagte er ab Vers 17, als er aber zu sich selbst kam, sprach er, wie viele Tagelöhner meines Vaters haben Überfluss an Brot? Ich aber komme hier um vor Hunger. Ich komme um vor Hunger. Wenn wir zu dem Punkt gekommen sind, dann haben wir das über uns erkannt. Ich komme um vor Hunger. Nicht, ich leide Mangel, ich komme um. Ja, das ist Buße. Ja, ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mache mich wie einen deiner Tagelöhner. Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Er kam erst um vor Hunger, so meinte er, und dann hatte er auch das Empfinden, dass er gehen musste und sagen musste, ich habe gesündigt. Und das reichte, als er ging, da kam der Vater ihm entgegen, ohne dass er je einen Ton herausgebracht hatte. Der Vater lief ihm schon entgegen, bevor er jemals einen Ton des Bekenntnisses herausgebracht hatte. Aber er hatte etwas, er hatte Buße getan und sicherlich auch ein Glauben, dass eine gewisse Annahme bei dem Vater da sein würde. Dass jedem, der das noch nicht kennt, ja, Vergebung seiner Schuld und Sünde vor Gott, ja, dem gebietet Gott, Buße zu tun zur Vergebung der Sünden.